Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu dieser Sendung. Am Mikrofon ist Jutta Schostak. Die finanzielle Situation der Kulturbranche ist, wie bekannt, in den meisten Fällen nicht rosig. Sie ist schwierig und unsicher. Wie schön ist dann eine Förderung, zumal wenn sie vom Staat kommt? Wir nehmen mal ein aktuelles Beispiel, den Deutschen Buchhandlungspreis. Mit dem Preis zeichnet die Bundesregierung Buchhandlungen aus, die sich in besonderem Maße um das Kulturgut Buch und das kulturelle Leben vor Ort verdient gemacht haben, in dieser Saison zum 11. Mal. Eine der über 100 Preisträger ist die Wiesbadener Büchergilde am Bismarckring und mein Gast heute ist die Inhaberin Gudrun Olbert. Herzlichen Glückwunsch zur Auszeichnung, Frau Olbert.
Vielen Dank.
Womit haben Sie sich beworben und welche Buchhandlungen werden überhaupt mit einem Preis bedacht?
Ja, also es können alle Buchhandlungen sich bewerben und jeder sollte so gut wie möglich das beschreiben, was er tut. Also das sind natürlich alles, was mit Leseförderung zum Beispiel zu tun hat, mit Vorlesewettbewerben, mit Veranstaltungen überhaupt, mit all dem, was man im Grunde macht in der Buchhandlung und darüber hinaus. Und da kann sich jeder bewerben und es werden ausgezeichnet 100 Buchhandlungen plus 10 Buchhandlungen, die einen undotierten Preis bekommen.
Die meisten Ausgezeichneten bekommen 7.000 Euro,
ist genau, das korrekt? Genau, ja? Das ist quasi der dritte Platz sozusagen.
Der dritte Platz ist auch ein prima Platz.
Ja, genau.
Sagen Sie doch mal, wie haben Sie sich denn beworben mit Ihrer Buchhandlung?
Also wir haben uns beworben, einmal mit unserem Sortiment natürlich. Wir haben sehr viele kleine Verlage, die wir im Sortiment haben, eigentlich Dinge, die man nicht überall sieht, das haben wir hervorgehoben. Dann haben wir natürlich unsere ganzen Veranstaltungen beschrieben, die wir zusammen mit Wiesbaden Liest machen, aber auch für uns im Laden ganz eigene kleine Dinge halt eben. Da gehört zum Beispiel auch unser Lesekreis dazu. Das ist ein Kreis von Kunden, die sich über ein Buch unterhalten, das wir gemeinsam lesen und jeder quasi seine Leseerfahrung austauscht halt eben an einem Abend. Wir haben dafür 4 Wochen Zeit, dieses Buch zu lesen und treffen uns dann, je nachdem wie dick das Buch ist, alle 4 bis 6 Wochen. Das haben wir in unsere Bewerbung reingeschrieben, aber auch, dass wir am Welttag des Buches uns beteiligen und da zum Beispiel letztes Jahr, ich glaube, alleine 10 Schulklassen bei uns im Laden hatten, der ja relativ klein ist und was immer wieder eine absolute Herausforderung ist. Und dass wir gemeinsam mit der Buchhandlung spielen und lesen, den Stadtentscheid des Vorlesewettbewerbes hier organisieren. Also all diese Dinge und dann kommen lauter Kleinigkeiten dazu, die man sich sehr bemühen muss, auch alle aufzulisten, weil sie einem im Grunde als ganz normal erscheinen.
Also Ihre Bewerbung wurde berücksichtigt und zwar nicht zum ersten Mal. Sie haben den Preis schon öfter bekommen.
Ja, das ist jetzt das dritte Mal, dass wir ihn bekommen.
Mhm. Und wer entscheidet darüber, über die Bewerbungen? Das ist eine Jury, ja?
Und das ist eine unabhängige Jury, die neu zusammengestellt war jetzt. Also die waren jetzt komplett neue Jury. Ich weiß nicht, ob sie jetzt auch schon überprüft worden sind von Herrn Weimer. Das hat er ja in Folge vor. Und in dieser Jury sitzen Leute, die in irgendeiner Weise etwas mit dem Literaturbetrieb zu tun haben, Journalisten, Redakteure, aber auch Verlagsvertreter zum Beispiel, die die Buchhandlungen auch häufig kennen und wissen, was da passiert. Also das ist eine wilde Mischung an Jurymitgliedern.
Sagen Sie doch bitte unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, die noch nichts gehört haben von dem Deutschen Buchhandlungspreis, was das für die inhabergeführte Buchhandlung bedeutet.
Der Deutsche Buchhandlungspreis ist eine ganz besondere Auszeichnung, denn er würdigt im Grunde all das, was man so das ganze Jahr über tut. Und das ist einfach immer wieder gut, dass man macht das natürlich sowieso, nicht unbedingt, um den Preis zu bekommen, aber es ist besonders schön, wenn dann doch irgendwann mal das honoriert wird, was man da so alles macht. Und es ist natürlich auch eine finanzielle Unterstützung, denn der Preis ist ja dotiert. Und wie Sie ja schon gesagt haben, die meisten bekommen 7.000 Euro. Es gibt aber auch noch die besonderen Buchhandlungen, die dann noch auch ein bisschen mehr bekommen.
Und was muss man an Besonderem leisten, um mehr Geld zu bekommen? Also einen höher dotierten Preis.
Einen höher dotierten Preis. Also ich habe immer den Eindruck, die Kolleginnen schlafen gar nicht mehr. Denn die sind nonstop unterwegs und machen Literaturfeste und ich weiß nicht. Die machen wirklich was ganz Besonderes. Sie sind wirklich, heben sich tatsächlich nochmal ab von dem Rest. Ja, und das ist natürlich schön, dass man all die Dinge, die man immer mal anschaffen wollte, aber dann doch dachte, vielleicht doch nicht, noch nicht, dass man die dann auch machen kann.
Können Sie gleich mal erzählen, was werden Sie denn mit dem Preisgeld machen? Wissen Sie schon?
Nee, wir sind noch in der Diskussion tatsächlich und es werden wahrscheinlich so ein paar neue Regale werden und eine ganze Reihe Kleinigkeiten. Und ja, mal schauen, also da wird sich schon was ergeben. Mit dem ersten Preisgeld haben wir tatsächlich uns ein Lastenrad geleistet, das uns sehr gute Dienste während der Corona-Zeit geleistet hat. Das war schon mal sehr, sehr schön.
Normalerweise werden die Preise während der Leipziger Buchmesse im März verliehen. Auch in diesem Jahr waren 118 Preisträger vermutlich schon erwartungsfroh und freuten sich auf die Ehrung. Aber dann kam alles ganz anders. Denn es gab im Vorfeld einen Skandal, eine Kontroverse, ein Eklat, der die gesamte Buchwelt erschüttert hat. Erzählen Sie uns, was passiert ist, Frau Olbert.
Es fing eigentlich schon ein bisschen früher an. Also wir haben uns ja sehr gefreut, als wir die Nominierung erhalten haben. Und hatten dann ungefähr eine Woche später die Nachricht bekommen, dass es auf der Leipziger Buchmesse stattfinden soll, die Preisverleihung, innerhalb einer Stunde. Also wir waren für 17 Uhr eingeladen und bis 18 Uhr, dann macht dann die Messe zu, sollte das Ganze erledigt sein. Fanden wir alle auch schon nicht ganz so nett irgendwie, weil wir sind ja 118 Buchhandlungen, dann ist das so in einem Akkord sozusagen, wird man da ausgezeichnet. Und dann kam nach und nach raus, dass ja eigentlich durch die Recherche der Süddeutschen Zeitung, ohne die wäre das jetzt überhaupt nicht ans Tageslicht geraten, dass 3 Buchhandlungen von der Liste der Ausgezeichneten gestrichen worden sind. Und zwar, weil der Verfassungsschutz Hinweise gefunden hat. Welche Hinweise gefunden worden sind, wissen wir bis heute alle nicht. Selbst die Buchhandlungen, die gestrichen worden sind, wissen diese Hinweise nicht. Auch Herr Weimer weiß sie nicht. Und das war dann eigentlich ein echter Eklat, denn keiner hätte gedacht, erstens, dass er vom Verfassungsschutz durchleuchtet wird und kontrolliert wird, ob man denn überhaupt preiswürdig ist. Denn, ja, wie wir ja vorher gesagt haben, es ist ja eine unabhängige Jury, die die preiswürdigen Buchhandlungen ausgewählt hat. Und das war ein Riesenknall tatsächlich.
Also nochmal, 3 Buchhandlungen, und zwar, man muss sagen, 3 linke Buchhandlungen.
Ja.
wurden von Kulturstaatsminister Weimar von der Preisträgerliste gestrichen wegen eines Hinweises, das hat er gesagt, auf verfassungsschutzrelevante Erkenntnisse.
Genau, genau.
Aber die sind geheim und er selbst wisse auch nicht, um welche Vorwürfe oder Erkenntnisse es sich handelt. Offenbar ging es um eine Schrift auf der Hauswand des Golden Shop in Bremen, Deutschland, verrecke bitte. Ist Ihnen das bekannt?
Ja. Das ist mir bekannt, ja. Die ganze Hauswand ist
bemalt.
Bemalt.
Mit so alten Sponti-Sprüchen.
Genau.
So, man fühlt sich an, ich weiß nicht, vergangene Zeiten erinnert. Also ich habe gedacht, dass es sowas noch gibt. Das war mir völlig unklar.
Ja, mir war das auch.
Ich habe mir dann auch noch überlegt, wie man sich das vorstellen muss. Also ein Beamter aus dem Ministerium Weimar liest den Satz und denkt, oha, Extremismus, Verfassungsfeind. Er sagt das seinem Chef, der meint, jetzt könne er mal das Haber-Verfahren ausprobieren. Es folgt eine Anfrage an den Verfassungsschutz. Also dieses sogenannte Haber-Verfahren, das ermöglicht, den Verfassungsschutz zu kontaktieren, bevor Fördergelder an zivilgesellschaftliche Organisationen vergeben werden. So stelle ich mir das vor. Und der Effekt ist, die drei Buchhandlungen Golden Shop in Bremen, Rote Straße in Göttingen und Schwankende Weltkugel in Berlin stehen nun unter Extremismusverdacht. Also, was sagen Sie zu meiner Vorstellung? Haben Sie auch Vorstellungen entwickelt, wie das gelaufen sein könnte? Oder wissen Sie mehr?
Wissen tut da keiner im Moment mehr. Also ich stelle mir das ähnlich vor wie Sie. Anders kann ich mir es gar nicht erklären, ehrlich gesagt. Es sei denn, er hat tatsächlich sämtliche Buchhandlungen einmal durchgecheckt. Aber das, was heißt das? Hat er die Menschen, die da arbeiten, kontrolliert? Weiß ich nicht, ja.
Kennen Sie die Buchhandlungen? Sind die Buchhandlungen Ihnen ein Begriff? Die haben ja auch schon mehrmals den Deutschen Buchhandlungspreis gewonnen.
Ja, alle drei haben schon mehrfach den Buchhandlungspreis gewonnen, auch bereits von Frau Grütters überreicht bekommen damals. Eine Buchhandlung ist mir auf jeden Fall bekannt, denn sie ist auch eine Büchergilde-Buchhandlung.
Genau, darauf wollte ich kommen. Die kennen Sie doch.
Und? Die kenne ich, ja. Das ist eine Buchhandlung. Und
ist Ihnen schon mal Extremismus aufgefallen bei denen?
Nein, bis jetzt noch nicht. Vielleicht extreme Lesefreudigkeit oder ja, also nein.
Haben Sie mit denen schon telefoniert, weil es auch eine Büchergilde ist?
Nee, so eng sind wir dann doch alle nicht.
Schade, hätten wir vielleicht was Genaueres.
So internes, nein.
Internes erfahren.
Nein.
Ja, also soweit der Fakt. Wir kommen noch mal auf Leipzig ein bisschen später.
Ja.
Ich bleibe aber mal in Wiesbaden. Wie haben denn Ihre Kollegen in Wiesbaden reagiert, als sie gehört haben, was passiert ist?
Das fand ich schon sehr erstaunlich, denn die Wiesbadener Kollegen haben mit als allererstes gesagt, wir sollten gemeinsam einen Text entwickeln, der dokumentiert, dass wir nicht mit diesem Vorgehen einverstanden sind, dass wir das ja einen unmöglichen Eingriff als unmöglichen Eingriff in die Freiheit eigentlich empfinden und dass wir solidarisch sind mit diesen drei Buchhandlungen, die sich jetzt quasi am Pranger stehen sehen. Und das war uns allen wichtig und deswegen finden sie auch jetzt in allen Buchhandlungen einen Aushang, auf dem wir das dokumentieren.
Und Sie haben wahrscheinlich auch viel Resonanz bekommen dann, alle Buchhandlungen, von den Kunden, die das gelesen haben.
Ja.
Und gesagt haben, hoppla, was ist das denn? Was hat das denn zu bedeuten? Ne?
Also wir fanden das halt auch eben wichtig, dass das nach außen getragen wird, denn nicht jeder bekommt so etwas mit, so wie ich ja auch viele Dinge überhaupt nicht mitbekomme, weil ich da außen vor bin oder mein Blick einfach in eine andere Richtung habe. Und deswegen war es uns wichtig, das wirklich nach außen zu tragen und dieses unerhörte Vorgehen auch darzustellen.
Sie haben also gemeinsam einen Text verfasst. Lesen Sie ihn doch bitte mal vor.
Gerne. Wir erklären uns solidarisch Buchhandlungen sind Räume des gesellschaftlichen und politischen Denkens und damit Orte, an denen Demokratie lebendig ist. Daher verdienen alle Buchhandlungen unsere Solidarität, die für freies, kritisches Denken und offenen Diskurs stehen. Die politische Ausrichtung ihres Sortiments darf bei einer Würdigung ihres Beitrags zur Freiheit und Demokratie kein Kriterium sein. Kulturstaatsminister Weimer hat mit seinem Eingriff in die Preisträgerliste des Deutschen Buchhandlungspreises 2025 ein fatales Signal gesendet. Indem er das fachliche Votum der unabhängigen Jury durch eine undurchsichtige Sicherheitsüberprüfung aushebelt, wird erstmals seit Bestehen des Deutschen Buchhandlungspreises die politische Orientierung über die kulturelle Anerkennung, ja über den Artikel 5 des Grundgesetzes, die deutsche und Meinungsfreiheit gestellt. Solch ein Vorgehen ist demokratieschädlich, zumal die drei betroffenen Buchhandlungen bereits in den Vorjahren bedenkenlos ausgezeichnet wurden. Vielfalt gehört zur DNA einer Demokratie. Wenn staatliche Stellen beginnen, Preisträger nach politischen Gesinnungskriterien zu filtern und renommierte Buchläden zu stigmatisieren, ist dies ein Angriff auf das Fundament unserer Buchkultur, auf den freiheitlich-demokratischen Diskurs.
Ja. Hatten Sie Resonanz auf den Text?
Ja, sehr viel Resonanz. Also das hat eigentlich nochmal viel in Bewegung gesetzt einfach. Und ich bin irgendwie ganz gerührt, wie viel Solidarität auch uns entgegengekommen ist. Also das war sehr, sehr schön, ja.
Jetzt ist es an der Zeit für etwas Musik. Und da das Akkordeon vom Landesmusikrat zum Instrument des Jahres 2026 gekürt worden ist, erweisen wir ihm das auch gern Schifferklavier oder wegen seiner Vielseitigkeit Klangchamäleon bezeichnet wird, mit verschiedenen Hörbeispielen in dieser Sendung die Ehre. Der erste Titel, Lieber Tango von Astor Piazzolla. Frau Olbert, Sie sind aber dennoch, wie alle anderen Preisträger, nach Leipzig gefahren. Die offizielle Vergabe wurde abgesagt von Herrn Weimer, dem Kulturstaatsminister. Das haben wir schon erfahren. Aber der Börsenverein hat die Feier ausgerichtet. Wie war's? Wie war die Stimmung? Was haben Sie erlebt? Nehmen Sie uns doch bitte mal mit.
Ja, Herr Weimer war ja leider so ein bisschen, also ich würde es schon ein bisschen feige nennen. Oder er hatte mit Recht Bedenken, dass es nicht ohne Unruhen abläuft. Und wir waren doch sehr froh, dass der Börsenverein dann gesagt hat, okay, wir müssen das feiern, nichtsdestotrotz. Und es waren auch wirklich viele, viele Buchhandlungen da, die ausgezeichnet wurden. Also ich würde mal sagen, bestimmt 80 Buchhandlungen waren da, die vor Ort waren, und ich fand das sehr schön. Ich fand tatsächlich diese Solidarität sehr schön, die da zu spüren war. Und auch Herr Gugolz, der Vorstand des Börsenvereins, hat ja auch nochmal eine kleine Ansprache gehalten, indem er auch sich bei allen bedankt hat dafür, dass sie so also alle gemeinsam dastehen und dass es was Besonderes ist, wirklich, dass man sich nicht auseinander dividieren lässt, halt eben von so etwas dann auch. Ne? Ja, und wir haben gefeiert, haben ein bisschen Sekt getrunken und man konnte eigentlich von einer Feier zur nächsten gehen, denn viele Verlage haben eingeladen, also der Verbrecherverlag hat eingeladen, der Hansa Verlag hat eine große Party noch gemacht und das war toll. Also.
Wie haben Sie sich dann gefühlt?
Ja, schon gewertschätzt einfach, ne? Dass das nicht einfach so wegdümpelt irgendwie. Ne? Das war schon schön, ja.
Und die Buchhandlungen untereinander, also die kennen sich ja wahrscheinlich nicht alle.
Nein, also man kennt natürlich so ein bisschen die im engeren Kreis halt eben, also die ganzen Mainzer Kollegen oder auch viele aus Frankfurt kennt man natürlich oder man kennt sie über Instagram, die Gesichter jedenfalls. Ja, doch, die haben sich alle sehr, sehr gefreut. Es war eine richtig schöne Stimmung da.
Das muss doch ein ganz spezielles Gemeinschaftserlebnis gewesen sein.
Ja.
So wir gegen den Rest der Welt.
Naja, ganz so war es nicht, aber.
Ist schon ein bisschen übertrieben.
Ja, doch, das ist schon so eine Gemeinschaft halt eigentlich. Einfach, es hat den schon noch mehr zusammengeschweißt im Grunde. Ja.
Wurden da auch schon Befürchtungen artikuliert oder kam das später, als man nochmal über alles nachgedacht hat? Ich meine, die Buchmesse, die lief ja noch ein paar Tage, man war ja da noch da und hat mit vielen gesprochen, nehme ich an. Was die Implikationen dieses ganzen Vorgangs sind, was es bedeutet, welche Ängste da frei werden, hat man darüber gesprochen oder welche Befürchtungen?
Ja, das liegt natürlich alles so ein bisschen in der Luft, ne? Denn damit fängt das, also man fängt damit sozusagen an mit so einem Bereich und Herr Weimer hat das ja auch schon ein bisschen angekündigt, dass jetzt quasi bei allen Preisen, die unterstützt werden, halt eben vom Staat geguckt wird, dass auch die richtigen Preisträger da vor Ort sind. Ja. Also das ist schon beängstigend eigentlich, wenn man das weiterdenkt, dass das alles dann reglementiert wird, mehr oder weniger. Das ist ja auch eine Sache, dass das Vertrauen in den Staat damit ins Wanken kommt. Denn im Grunde war das ja eigentlich wie eine Täuschung, was er da ja auch gemacht hat, ne? Also ich bin sehr froh, dass wir eigentlich nur den dritten Preis sozusagen bekommen haben, denn zwei der gestrichenen Buchhandlungen waren ja besondere Buchhandlungen, also die waren nochmal hervorgehoben. Nun wäre das natürlich gar nicht so unbedingt aufgefallen, wenn jetzt drei Buchhandlungen gestrichen worden wären, die auch wie wir alle diesen dritten Platz bekommen hätten. Man rechnet ja nicht unbedingt nach, sind das jetzt wirklich 100, die da ausgezeichnet werden. Aber er musste ja noch dann Buchhandlungen nachrücken, damit das nicht auffällt, ne? Diesen zweiten Platz, die ja dann auch nochmal gestopft werden mussten, die Löcher. Sonst, ich meine, das wäre dann doch aufgefallen, wenn es da weniger Buchhandlungen gewesen wären, die den Preis bekommen hätten. Und das ist dann schon eine Art von Täuschung irgendwie. Und ich weiß nicht, wie ich mich gefühlt hätte, wenn ich dann einen zweiten Platz bekommen hätte. Ist der dann wirklich richtig oder bin ich jetzt hier eigentlich nur die Auffüllmasse sozusagen? Ne?
Ja, und Weimer hat ja auch die Buchhandlungen nicht richtig informiert.
Nein.
Also erstmal haben die drei das erfahren aus der Presse. Und dann später hat Weimer ihnen geschrieben, leider konnten sie nicht berücksichtigt werden.
Man kriegt ja eine E-Mail, in der man mitgeteilt bekommt, dass man ausgewählt wurde. Und diese drei Kolleginnen haben die E-Mail bekommen, dass sie halt eben von der Jury nicht ausgewählt wurden, was ja eigentlich auch schon eine Lüge war.
Es war eine Lüge, ja.
Ja.
Ich fasse nochmal zusammen, weil das so wichtig ist. Der Kulturstaatsminister hatte also das Haber-Verfahren angewendet und meinte, die pauschale Auskunft über Sicherheitsbedenken des Verfassungsschutzes sei geheim und bleibe es und er sei selbst nicht informiert. Er wisse auch nicht, worum es geht. Sein Standpunkt war Meinungsfreiheit ja, aber nicht mit Fördergeldern. Das ist auch wichtig, das zu betonen in diesem Kontext. Frau Olbert, was war der Hauptaufreger in dieser Sache? Wie haben Sie das allgemein wahrgenommen? War das der Extremismusverdacht ohne detaillierte Begründung? War das die Intransparenz oder war das der Angriff auf die Kunstfreiheit?
Das ist so ein Konglomerat aus all dem. Also es ist einmal, dass man rausgepickt wird und überhaupt nicht gesagt bekommt, warum und wieso, sodass man auch eine Möglichkeit hat, Stellung zu nehmen zu solchen Vorwürfen. Aber bis jetzt wurden ja überhaupt gar keine Anschuldigungen geäußert. Und es ist natürlich das, was daraus folgt einfach. Ne? Also das ist, lässt sich ja weiterdenken dann eben. Und das hat natürlich schon mit der Meinungsfreiheit zu tun. Denn es gibt halt nur relativ wenig rechte Buchhandlungen. Das liegt in der Natur der Sache. Aber geben tut es die auch. Und die haben ja, hätten ja auch ein Recht, ausgezeichnet zu werden. Und soweit ich weiß, gibt es ja auch einige, die ausgezeichnet wurden. Und es darf halt eigentlich nicht sein, dass hier ein Einschnitt gemacht wird.
Es gab viele Reaktionen. Ich fand, das waren sogar eindrucksvoll viele Reaktionen von der Jury, vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels, von Verlagen, von Buchhandlungen, also kurzum von der Buchbranche, vom Pen-Club, von Autorinnen und Autoren. Und vom Verlagshaus Stuart und Jacobi Berlin heißt es, ich zitiere, wann sind wir dran? Wir bringen am Ende des Monats ein Buch heraus, das die Verantwortungslosen heißt und in dem es um die trickreichen rechtsbürgerlichen Politiker und ihre Unternehmerfreunde geht, die 1932 Die Linke und gerade auch die Sozialdemokratie unter allen Umständen von der Macht verdrängen wollten, selbst um den Preis eines Bündnisses mit den Nazis, die sie eigentlich nicht mochten. Dabei führte auch die bürgerliche Rechte einen energischen Kulturkampf gegen die Chimäre eines Kulturbolschewismus, worunter alles gefasst wurde, was progressiv aussah. Wir glauben, dass wir auf der Hut sein müssen. Soweit das Verlagshaus Stuart und Jacobi ebenfalls schon mit dem staatlich geförderten Verlagspreis bedacht. Für weitere Informationen und Stellungnahmen empfehle ich die April-Ausgabe von Politik und Kultur der Zeitung des Deutschen Kulturrats. Da kann man viele interessante Stellungnahmen finden. Sehr lesenswert.
Ja, also das habe ich auch gelesen. Es geht ja dann auch noch weiter, dass ja, Jacobi und Stuart, die sind ja auch ganz eng verknüpft mit der Büchergilde. Und im Grunde haben die das schon so in Worte gefasst, wie man das dann weiter denken kann. Ja.
Übrigens meinte der Golden Shop in Bremen nach den zahllosen Solidaritätsbekundungen, es sei wie Weihnachten im Frühling gewesen.
Ja.
Können Sie das nachvollziehen?
Das kann ich nachvollziehen. Soweit ich weiß, haben Sie ja auch Herrn Weimer als Mitarbeiter des Monats gekürt und ein Bild von ihm hingehängt, weil Sie den besten März seit Jahren hatten. Ja, das kann ich schon nachvollziehen. Und ich meine, ich finde das schon besonders, denn die ausgezeichneten Buchhandlungen haben ja auch einen Teil Geld gespendet für die drei Buchhandlungen, die jetzt gestrichen wurden, sodass die auf jeden Fall auch einen Preis erhalten.
Toll. Ne? Und bei uns gibt es jetzt wieder Musik. Annegret Kratz zeigt uns jetzt oder lässt uns hören, wie Bach auf dem Akkordeon klingt. Präludium und Fuge D-Dur. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde und Gudrun Olbert von der Büchergilde am Bismarckring. Zurück nach Wiesbaden. Hier hat es auch Solidaritätsbekundungen gegeben, wie etwa vom AK Stadtkultur. Und die lese ich jetzt auch vor. Der Arbeitskreis Stadtkultur Wiesbaden, das Netzwerk der frei gemeinnützigen Kulturträger, solidarisiert sich mit dem Protest der Wiesbadener Buchhandlungen gegen das Vorgehen von Staatsminister Weimer im Fall der Vergabe des Deutschen Buchhandlungspreises 2025. Wir finden euren gemeinsamen Text sehr treffend. Auch für uns sind Buchhandlungen wichtige Orte im öffentlichen Kulturleben unserer Stadt. Ihr bereichert mit eurem Angebot und euren Veranstaltungen und Kooperationen mit anderen Kulturträgern das geistige Klima dieser Stadt. Das Vorgehen von Staatsminister Weimer ist beängstigend und unheimlich, gefährlich und einschüchternd. So darf der Umgang zwischen Politik und Kulturschaffenden nicht sein. Wir setzen in Wiesbaden auf Dialog und Offenheit und die Freiheit der Kunst. Möchten Sie etwas dazu sagen, Frau Olbert?
Ach, ich fand das ganz toll, dass die das aufgegriffen haben und uns auch unterstützt haben. Das ist einfach schön, ja. Ja.
Inzwischen haben Sie die Urkunde bekommen, per Post übrigens.
Ja.
Das Preisgeld ist hoffentlich auch schon auf der Bank.
Ich glaube ja. Ich habe noch nicht geguckt, aber ich gehe da doch davon aus.
Wie geht es denn nun weiter? Geht man nach dem Sturm wieder zur Tagesordnung über?
In gewisser Weise ist das so, ja. Ja. Denn man muss ja, man ist ja, steht ja dann im Laden und man will sich ja auch das alles nicht so verderben lassen irgendwie. Das ist ja auch mit dem Preis. Es ist so ein schöner Preis und jetzt ist so ein Wermutstropfen dabei. Aber das ist so ungerecht. Und ja, es geht schon in gewisser Weise jetzt erstmal so weiter. Die Wiesbadener Buchhandlungen haben ja auch wieder ein Wiesbaden liest im Sommer geplant, das ja im Mai beginnt. Und wir freuen uns eigentlich, das wieder zu machen und viele Veranstaltungen zu machen. Ja.
Und nicht nur Sie, sondern alle Literaturinteressierte und Bücherfreunde, die freuen sich ebenso auf die Veranstaltungsreihe von Wiesbaden liest. Letztes Jahr war sie ja sehr erfolgreich, auch wegen der unterschiedlichen Veranstaltungsorte. Wie ist denn die Planung für dieses Jahr?
Die Planung für dieses Jahr, also wir sind auch wieder an ungewöhnlichen Orten auf alle Fälle. Wir haben insgesamt im Moment 19 Veranstaltungen, die wir machen, angefangen vom 27. Mai mit einer Veranstaltung von oder mit Michael Roth. Und wir sind an unterschiedlichsten Orten. Wir sind bei der IHK wieder, wir sind in der Walkmühle, wir sind bei Hörgeräte Stoll wieder. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Bei einigen Orten sind wir noch am Gucken, aber es wird auf jeden Fall wieder interessant.
Ja. Wie ist denn die Finanzierung? Im letzten Jahr gab es ja ein Sondergeld.
Genau. Wir haben dieses Jahr auch wieder ein Sondergeld von der Stadt. Allerdings nicht mehr so üppig wie letztes Jahr. Und werden tatsächlich aus diesem Grund dieses Jahr auch ein bisschen Eintritt verlangen. Aber es ist auf jeden Fall Unterstützung da.
Ja, ein bisschen Eintrittsgeld, was heißt das?
Naja, also das wird jetzt nicht horrende Eintrittsgelder sein. Also die liegen dann so zwischen 10 und 15 Euro.
Dann. Es ist ja immer ein bisschen schwierig, das habe ich im letzten Jahr mit Jutta Leimbert auch diskutiert, die Frage, was nimmt man an Eintrittsgeld, wenn man prominente Autoren hat, die es nicht für Umme machen oder können sich auch gar nicht leisten, ist ja deren Beruf. Die brauchen ja Einnahmen. Hm? Was bedeutet das dann, wenn man eine prominente Figur haben will? Tolles Buch, gibt viele Leute, die sich dann das anhören wollten. Kann man dann die Preise erhöhen oder kann man das nicht? Oder versucht man Sponsoren zu finden, die da unterstützend tätig sind? Oder wie gehen Sie damit um, mit diesem Finanzierungsproblem?
Also wir sind natürlich auch auf der Suche nach Sponsoren, die uns unterstützen. Wir wollen nicht die Preise so hoch machen, denn das Schöne letztes Jahr war ja, dass alle Veranstaltungen ohne Eintritt waren und jeder auch die Möglichkeit hatte, tolle Autoren zu sehen, schöne Veranstaltungen zu erleben. Das ist schon was Schönes. Und wir wollen ja auch, dass eine breite Masse halt an Leuten die Möglichkeit haben, sowas zu erleben.
Und es ist ja auch nicht falsch, auch Autoren einzuladen, die bekannter sind. Und man will ja auch neue Leute ranziehen, die vielleicht die Autoren kennen aus dem Fernsehen.
Ja, also es muss eigentlich immer eine schöne Mischung sein, ja. Halt eben. Ne? Und da gibt es also letztes Jahr die Frau Peters zum Beispiel.
Gutes Beispiel, ja.
Das war natürlich schon ein Magnet sozusagen. Ne? Und dann ist das halt auch interessant für viele, die dann gucken, ja, und was haben sie denn da noch oder so, ne? Das gehört schon irgendwie auch dazu, dass man da so eine Mischung hat halt eben. Ja.
Was haben Sie dann genau vor? Wissen Sie das schon? Also wie viele Veranstaltungen haben Sie insgesamt und wie viel von denen macht die Büchergilde?
Also wir sind insgesamt jetzt bei 19 Veranstaltungen. Also es beginnt, wie gesagt, Ende Mai und geht dann mit einer kleinen Unterbrechung für das Literaturfestival bis in den Juli hinein. Und ja, wir haben jetzt, einmal haben wir die Shelley Kupferberg eingeladen mit ihrem neuen Buch und sind mit ihr wieder in der jüdischen Gemeinde Wiesbaden. Und wir haben die Frau Klüver-Eschbuck eingeladen mit ihrem Buch Weckruf Amerika oder Der amerikanische Weckruf.
Sie ist auf jeden Fall bekannt.
Ja.
Von Talkshows.
Ja, ja, sie war jetzt unheimlich oft in Talkshows. Ja, ja. Manchmal habe ich gedacht, so huch, noch mal eine.
Es liegt in der Natur der Sache.
Also sie kommt auf jeden Fall auch und da, mit ihr sind wir in der IHK. Dann haben wir die Frau Schröters eingeladen mit ihrem Buch Das Geschenk. Da sind wir in der Walkmühle.
Sagen Sie noch was zu den Autoren, auch zu der ersten, die bei der jüdischen Gemeinde auftritt. Sagen Sie was zu den beiden?
Shelley Kupferberg ist eine, ist eigentlich auch Journalistin, die vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren das Buch Isidor geschrieben hat. Das ist eine Geschichte, die mit ihrer Familie zu tun hat, mit einem Onkel von ihr. Und das war eine sehr anrührende Geschichte. Und sie hat jetzt ein Buch geschrieben, dass sich, ja, dass auch die Anfänge des Zweiten Weltkriegs beschreibt, des Nationalsozialismus, diese schleichende Veränderung und eine junge Frau im Zentrum hat, die Hausverwalterin wird, also sowas wie eine Concierge. Und das ist eigentlich auch ein sehr, sehr schönes Buch und ich freue mich sehr, dass sie kommt und darüber erzählen wird, wie sie auf die Idee kam, das Buch zu schreiben. Das hat ganz eng mit diesem Haus zu tun, an dem sie immer vorbeigegangen ist. Und ja, die Gea Schröters oder Schröters, kann ich schlecht aussprechen, das ist eine niederländische Autorin, die jetzt auch ihr zweites oder drittes Buch geschrieben hat, Das Geschenk. Ein sehr witziges Buch, das die Idee hat, wer würde passieren, wenn in Deutschland plötzlich Elefanten auftauchen. Also es geht...
Aparte Idee.
Aparte Idee, ja. Und es spielt mit diesem Gedanken. Also es gibt ja immer wieder Äußerungen, dass doch in... Afrika die Leute unbedingt den Naturschutz hochhalten sollen und auf keinen Fall Tiere abschießen sollen und so weiter. Und es gab wohl mal den Ausspruch von dem Präsidenten aus Namibia, ja, wie wäre es denn, wenn wir euch mal einige unserer Elefanten abgeben würden, dann könntet ihr mal am eigenen Leib erleben, wie das wäre.
Es gab ja im Museum Wiesbaden eine Ausstellung über Namibia.
Ja.
Da stand das.
Genau.
Und dann haben alle mal darüber nachgedacht.
Genau. Das ist quasi der Ausgangspunkt.
Was die Elefanten da tun, alles niedermachen und nicht zum Vergnügen der Bevölkerung. Ja? Also darum geht
es. Darum geht es. Und ja, was am Anfang dann so noch, ach ja, guck mal, wie schön, ein paar Elefanten, wird relativ schnell zum großen Problem. Und ja, das ist ein sehr amüsantes und sehr kluges Buch, also das, da freue ich mich auch drauf. Das werden wir in der Walkmühle die Veranstaltung machen. Und ich habe auch noch mal die Yoko Kuhn eingeladen mit ihrem Buch Onigiri. Sie war jetzt zwar schon vor noch gar nicht allzu langer Zeit hier in Wiesbaden, aber wir finden das Buch so schön, dass wir sie noch mal eingeladen haben. Und das ist ein Buch, das sich mit Demenz eigentlich beschäftigt. Also da geht es um eine, ist eigentlich eine Mutter-Tochter-Beziehung und die Tochter, die noch mal mit ihrer Mutter, die eigentlich aus Japan stammt, nach Japan fährt und plötzlich viele Dinge erfährt, an die sich die Mutter dann doch wieder erinnert. Und das ist traurig und anrührend zugleich. Das werden wir mit der Alzheimer-Gesellschaft gemeinsam diese Veranstaltung machen bei Hörgeräte Stoll. Ja, also das ist jetzt erstmal das, was wir so beitragen an dieser ganzen Reihe. Aber es gibt natürlich viel mehr.
Das nun folgende Stück wird wahrscheinlich oft mit dem Akkordeon in Verbindung gebracht. Es ist, was sonst, La Paloma. Wie ist es denn eigentlich, Sie acht Buchhändler, wie teilen Sie sich das untereinander auf? Und wird darüber diskutiert, was die einen haben, was die anderen haben? Oder es macht jeder so seins?
Naja, klar hat jeder dann so seine Prioritäten und seine Wünsche und Autoren, die er gerne machen möchte. Aber wichtige Stelle bei all dem ist tatsächlich Christina Baum, die diese Ideen sammelt, selbst ganz viele Ideen hat, was man alles machen kann.
Christina Baum ist Journalistin oder ist keine Buchhändlerin.
Nee, Christina Baum ist keine Buchhändlerin. Sie ist. Ich weiß gar nicht, ob sie Journalistin ist.
Also welche
Sie
Rolle?
organisiert jedenfalls all diese Dinge und fügt diese unheimlich vielen Fäden zusammen und ist wichtig für unsere Gruppe und bringt da so eine Linie rein, jedenfalls. Das ist toll, so jemanden zu haben, der so viel Engagement hat. Sie ist eigentlich, hat sie angefangen hier in Wiesbaden mit einem Wiesbaden-Kalender.
Ah ja.
Eigentlich den schönsten Wiesbaden-Kalender, wie wir alle finden. Und so hat sie uns alle kennengelernt, weil der Kalender über uns verkauft wurde. Und so hat sich diese Gruppierung zusammengefunden.
Und es ist jemand, der offenbar auch Kapazitäten frei hat, beziehungsweise Zeit hat, um das zu organisieren. Das können Sie ja gar nicht machen beim laufenden Betrieb, denn Sie haben vermutlich alle nicht furchtbar viele Angestellte.
So ist das, ja.
Denken Sie denn, dass es auch um die jüngsten Ereignisse, über die wir gesprochen haben, auch auf die Programmgestaltung niederschlagen in einer Weise, ob das noch Thema sein wird, also zum Thema Demokratie und Kunstfreiheit, oder ist das ab Mai schon längst wieder vergessen?
Ach, ich glaube schon, dass es immer mal wieder vorkommen wird und da Herr Weimer ja seine Ideen auch scheinbar nicht ausgehen, wird dieses Thema uns mit Sicherheit noch einige Zeit begleiten. Ja.
Ist man im Zeitalter von Amazon etc. und des Buchhandlungssterbens im Verein mit Kollegen und Kolleginnen besser geschützt? Eigentlich, das ist eine Frage, die mich auch interessiert. Also, es war ja früher dieser Verein mit diesem genialen Titel Die sechs Richtigen. Das geht jetzt nicht mehr, weil es eben nicht acht Richtige gibt.
Ja.
Muss man anders nennen. Also heißt heute Wiesbaden liest. Aber das ist ja ein schöner Verbund. Ist das eigentlich gängig? Also findet man das in anderen Städten auch oder ist das ein Unikat in Wiesbaden?
Also ich glaube, es ist schon in der Art und Weise ein absolutes Unikat in Wiesbaden. Ich kenne zwar jetzt schon die ein oder andere Stadt, also in Frankfurt, gibt es auch so einen Zusammenschluss und es gibt schon andere Orte, in denen die Buchhändler auch gemeinsam arbeiten. Aber in der Form, wie das jetzt hier in Wiesbaden ist, ist es wirklich einmalig. Und dass es auch so lange besteht, also mit den sechs Richtigen, das ist ja jetzt auch schon, ich weiß gar nicht, 15, 16 Jahre her, dass das zusammengekommen ist und hat sich eben auch noch mal gewandelt jetzt, wie das immer so
Ja.
ist. Also je nachdem, welche Akteure auch dabei sind, man muss sich halt schon verstehen und auch ja, bei bestimmten Sachen weiß ich immer schon, was der Einzelne dazu sagen wird. Aber wichtig ist der Zusammenhalt dann
Ja,
auch.
ja. Und wo sind eben noch die Vorteile? Also Zusammenhalt und ist es ein Schutz in gewisser Weise, dass man nicht alleine ist? Also gerade bei diesen Konkurrenzproblemen.
Es ist schon eine Art von Schutz auf alle Fälle, ja. Man kann natürlich, wie so eine Veranstaltungsreihe, kann man nur gemeinsam machen, alleine. Also das ist ja auch sowas, also man hat eine viel größere Aufmerksamkeit nach außen, wenn man als Gruppe auftritt. Wenn ich jetzt alleine eine Veranstaltung mache, das kann ich natürlich auch machen, aber das ist dann eine unter vielen sozusagen. Und man hat einfach eine andere Aufmerksamkeit, eine andere Wirkung nach außen. Und das ist schon ein Schutz dann auch, ja.
Ergänzen Sie sich eigentlich in Ihrem Programm und den Vorlieben? Ich habe mich auch gefragt, welchen Unterschied macht es, ob man im Zentrum von Wiesbaden agiert oder in den Vororten?
Ja, also das ist eine komplett andere Sache, glaube ich, irgendwie. Ich meine, in der Innenstadt, wir sind ja schon alle sehr unterschiedlich, auch mit unseren Vorlieben und Programmen. Aber also alleine wir sind ja am Rand der Innenstadt sozusagen. Ich habe mich letztens noch gewundert, weil gerade die Frau Lüdersen von der Buchhandlung Angermann beschlossen hat, mal auszuprobieren, montags geschlossen zu haben. Und ich habe nur gesagt, montags, da ist so viel los bei mir, wie kannst du da Montag zumachen? Weil da kommen so viele Leute, die am Wochenende was gelesen haben, Bestellungen machen, Dinge abholen. Das ist für mich kein schlechter Tag, ich würde dir nicht zumachen, während der Samstag für mich jetzt nicht unbedingt so wichtig ist. Da sind die Leute alle in der Innenstadt auf dem Markt und sind da dann unterwegs eben. Ne? Und das, alleine das ist ja schon ein großer Unterschied irgendwie. Ne? Und ja, ich glaube, bei aller Ähnlichkeit hat jeder dann doch auch einen anderen Schwerpunkt. Ja.
Und Sie haben ja auch beschlossen, etwas diesen gängigen Bestsellerlisten etwas entgegenzusetzen.
Ja.
Und jede Buchhandlung hat da ihre eigene Bestsellerliste.
Ja.
Und das wechselt sich ab alle 2 Wochen.
Alle 2 Wochen.
Und es sind unterschiedliche Bücher, die da empfohlen werden,
absolut,
oder?
Absolut irre.
Also das wusste ich nicht und das finde ich ja hochinteressant.
Ja.
Also gibt es da so Tendenzen, kann man das beschreiben?
Naja, ich denke mal schon, dass, gut, das liegt natürlich alleine daran, die Jutta Leimbert und bei uns, da ist es schon ein bisschen ähnlich halt eben. Das sind halt mehr so diese etwas literarischeren Sachen, während bei Angermanns dann doch eher die Reisetitel halt eben im Vordergrund stehen, klar. Aber das ist schon verrückt, welche Unterschiede es da dann gibt. Ne?
Und diese Bestsellerlisten kann man nachlesen auf der Website.
Genau, die sind alle auf der Seite Wiesbaden liest zu finden. Da kann man schon mal gucken, welche Unterschiede es gibt.
Wird gemacht. Es gibt Wiesbaden liest, den Krimi-März, das Literaturfest ins Offene. Wir haben das Literaturhaus, das Munta, sowie andere Orte, in denen Literaturveranstaltungen stattfinden. Halten Sie Wiesbaden für eine Literaturstadt?
Mittlerweile fast, ja. Also letztes Jahr, als wir quasi den ganzen Sommer hindurch Donnerstagsveranstaltungen gemacht haben, dann das Literaturfestival da war, dann die Büchertage, da war schon viel los. Also ja, doch, also ich finde, mittlerweile hat sich das ganz schön gemausert und es ist mehr, als es in anderen Orten zu finden ist, würde ich sagen, ja.
Sehr schöner Schlusssatz. Und das war's für heute. Vielen Dank fürs Kommen, Gudrun Olbert.
Vielen Dank fürs hier sein dürfen.
Und ich hoffe, dass Sie sich mitsamt Ihren Mitarbeitern und der Kundschaft und allen anderen noch ein bisschen über den Preis freuen können.
Das werden wir bestimmt, ja. Wir haben auch vor, eine kleine Feier zu machen. Davon erfahren Sie.
Das Gespräch können Sie nachhören auf der Homepage der Blauen Stunde unter wiesbadener-kulturgespräche.de. Zum Schluss nochmal etwas vom Akkordeon und mehr darüber werden Sie später im Jahr in der Blauen Stunde erfahren. Dann werden wir uns in Wiesbaden umhören, welchen Stellenwert das Instrument hat, wie vielseitig es ist und warum es so schön ist, in Akkordeonorchestern mitzuspielen. Mit einem Ohrwurm aus der Vergangenheit, der früheren Generationen, schon die ersten unvergesslichen Klänge ins Ohr gebracht hat, verabschiedet sich Jutta Schostak vom Mikrofon mit Juliette Gréco und Akkordeon.